Zölle massiv anzuheben, hat die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten einbrechen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit deutlichen Verlusten. Er stürzte über 1600 Punkte ab. Aus New York, Giselle Uecker.
Mit einem Minus von fast 5% ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst. Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt 6% einbüßte. Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen führen und höheren Inflationsraten.
Inzwischen zeigt sich US-Präsident Trump nach seiner Zollankündigung wieder offen für Verhandlungen. Es komme darauf an, ob die betroffenen Länder so wörtlich etwas Gutes anbieten, sagte Trump einer Journalistin. Die Zölle geben den USA Macht für Verhandlungen, so der Präsident. Trump hatte erhebliche Einfuhrabgaben für Handelspartner weltweit verkündet. Auf Waren aus der EU werden demnach 20% aufgeschlagen. Diese Entscheidung hatte Trump zunächst als nicht verhandelbar bezeichnet. Zahlreiche Länder haben Gegenmaßnahmen gegen die neuen Importzölle angekündigt. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratscher, plädierte im rbb24-Inforadio dafür, die US-Digitalkonzerne mit Zöllen zu belegen. Das sei zudem eine Chance, in Europa die Marktmacht dieser Konzerne zu beschränken. Der SPD-Politiker Carsten Schneider will sich als Ostbeauftragter der Bundesregierung zurückziehen. Schneider sagte, er werde das Amt noch geschäftsführend ausüben, bis die nächste Regierung über einen möglichen Nachfolger entschieden hat. Der 49-jährige Erfurter ist seit 2021 Beauftragter für Ostdeutschland. Ob es wirklich einen Nachfolger geben wird, ist unklar. Im Wahlprogramm von CDU und CSU steht, dass die Zahl der Regierungsbeauftragten deutlich gesenkt werden soll. Die Berliner SPD rät davon ab, die marode Ringbahnbrücke in abgespeckter Form wieder aufzubauen. Hintergrund ist eine Forderung der Umweltorganisation BUND, wonach die Brücke künftig nur noch 2 Fahrspuren haben sollte. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus Schopf äußerte sich im rbb24-Inforadio skeptisch dazu.
Bis vor einigen Tagen sind hier noch knapp 230.000 Fahrzeuge durchgerauscht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Fahrzeuge bisher dann auf eine Engstelle zufahren, also eine Brücke, die dann nur noch zweispurig ist, dann führt dies aus meiner Sicht natürlich zu einer Staubildung und bildet dann ebenso auch eine Unfallgefahr. Gleichwohl, das möchte ich hier ausdrücklich sagen, der Verkehr der Zukunft, der wird eben nicht auf der Straße stattfinden. Also wir müssen in Berlin, aber auch deutschlandweit viel, viel mehr in den Ausbau des ÖPNV investieren und vor allem in die Schiene, weil die Schiene ist leistungsfähiger und im Vergleich zum Auto auch platzsparender.
Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Tino Schopf. Der Berliner Senat arbeitet nach rbb-Informationen an einer Neuorganisation der landeseigenen Theater. Das Deutsche Theater, die Volksbühne, das Maxim Gorki, das Theater an der Parkaue und das Konzerthaus bereiten sich demnach auf Gespräche mit dem Senat über eine mögliche Privatisierung vor. Der rbb hatte Einblick in die entsprechende Einladung. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass sich bei einer Neuorganisation die Arbeitsbedingungen verschlechtern und Stellen gestrichen werden. Nach ihrer Einschätzung geht es um Sparmaßnahmen. Derzeit sind an den 4 Bühnen und dem Konzerthaus rund 1.100 Menschen beschäftigt mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder. Der Senat wollte sich auf rbb-Anfrage nicht zum konkreten Ziel der Gespräche äußern. In Südkorea ist Präsident Yoon endgültig seines Amtes enthoben worden. Das Verfassungsgericht in Seoul hat den Antrag des Parlaments dazu bestätigt. Nun steht im Land innerhalb von 2 Monaten eine Neuwahl an. Yoon hatte im Dezember zwischenzeitlich das Kriegsrecht verhängt. Das hatte zu politischen Unruhen geführt. Hintergrund war ein Haushaltsstreit mit den Oppositionsparteien, die Yoons Gesetzesvorhaben weitgehend blockiert hatten. Yoon muss sich auch in einem Strafprozess verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Aufruhr und Machtmissbrauch vor. Im Fall eines Schuldspruches droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst noch Nebel, später sonnig bei 20 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 9 Grad, in Spandau 2, in Lindenberg 6, in Starkow 1 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig und nur noch 9 bis 14 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Andrea Motis ist das hier. Die singt nicht nur, die spielt auch Trompete. Nicht ganz gleichzeitig, das kann sie auch nicht, aber durchaus in einem Titel.
Do caminho da cor que você emana do outro lado do azul, sombra de lá abro a porta e não posso entrar. Me impede o mar, o serão esquece da minha dor. Se decorto do caminho da cor que você emana do outro lado do azul.
Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Jana Hensel.
Und 10 Minuten nach 8 am Freitagmorgen. Wie kann die Wirtschaft in Ostdeutschland gestärkt werden? Das war das Thema bei der Konferenz der ostdeutschen Regierungschefs, die gestern in Berlin stattgefunden hat. In einem vorab veröffentlichten Papier heißt es, auch mit Blick auf die Wahlerfolge der AfD im Osten, Ostdeutschland ist nach wie vor durch strukturelle Besonderheiten geprägt, die eine spezifische politische Antwort erfordern. Zum Beispiel nennen die Ostministerpräsidenten Wirtschaftsförderungen für kleinere Betriebe, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im ländlichen Raum oder auch niedrigere Energiekosten. Alles Dinge, die es nicht gratis gibt. Braucht der Osten mehr Geld? Das ist heute unsere Frage des Tages an die Autorin und Journalistin Jana Hensel. Frau Hensel, guten Morgen. Was meinen Sie?
Guten Morgen, ich grüße Sie. Ich würde sagen, nein. Nein, der Osten braucht nicht mehr Geld. Das heißt nicht, dass er kein Geld braucht, aber schon die Ampelregierung hat in der jetzt zu Ende gehenden Legislatur viel Geld in den Osten gebracht. Es gab die Subventionen für Intel und die Chipfabriken in Dresden beispielsweise. Man hat aber auch die regionale Wirtschaftsförderung trotz Klammerkassen nicht eingestellt. Also der Osten bekommt viel Geld. Er bekommt dafür, dass er zu großen Teilen strukturschwache Regionen hat, viel Förderung. Denken wir nur beispielsweise an die Lausitz. Eher ist es so, dass ich mich gestern, als ich die Maßnahmen von Carsten Schneider hörte, mich bei einem Gedanken ertappt habe, den auch auf Twitter jemand geäußert hat, der nämlich sagte, je mehr man im Osten die AfD wählt, umso mehr Strukturförderung scheint man zu bekommen. Nun ist der Osten immer schon beschimpft worden dafür, dass er Geld kostet. Das ist ein jahrzehntelanges Problem. Und doch muss ich sagen, ich habe mich auch bei diesem Gedanken ertappt. Denn eigentlich stehen wir, würde ich sagen, an einem Kipppunkt. Die Bundestagswahlergebnisse im Osten waren desaströs. Über 30% haben die AfD gewählt. Die CDU hat unter 20% erreicht. Also eigentlich stehen wir im Osten an einem Punkt, an dem wir uns fragen müssen, wie sehr kann klassische Politik, herkömmliche Politik oder auch die gut gemeinte Politik von Carsten Schneider die Verhältnisse noch wirklich verändern. Die Politik für den Osten, im Osten, hat sich seit 10 Jahren sehr verändert und sie hat sich sehr verbessert. Man geht in den Osten, man redet mit den Leuten, man adressiert die Probleme. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten Ramelow, Woidke, Schwesig, Hasselhoff und Kretschmer machen einen fantastischen Job, muss ich einmal sagen. Politiker machen immer Fehler, aber diese Politiker wissen sozusagen, was die Probleme in ihren Bundesländern sind. Auch wenn sich sozusagen gravierende Fragen nicht ändern, also zu wenig Löhne und so weiter und so weiter. Was ich eigentlich sagen will, ich habe mich bei diesen Vorschlägen von Carsten Schneider gestern zum ersten Mal bei dem Gedanken ertappt, dass es vielleicht doch besser ist, wenn man die AfD im Osten an die Macht ließe, damit die Leute eigentlich mal merken, dass es ihnen damit schlechter gehen würde, wenn sie die AfD wählen würden. Denn wie gesagt, die Politik hat sich für den Osten, seit die AfD so stark ist, eigentlich zunehmend verbessert. Und die Leute im Osten, und das ist etwas, was mich persönlich wahnsinnig frustriert, hören trotzdem nicht auf, immer und immer und immer mehr AfD zu wählen.
Frau Hensel, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war die Meinung von Jana Hensel zur Frage des Tages auf Radio 3.
A wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Ein bisschen filmdramatisches The Windmills of Your Mind hier mit Noel Harrison. Es kommt aus dem Soundtrack zum Film Thomas Crown ist nicht zu fassen von 1968. 19 Minuten nach 8 ist es jetzt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, seit 75 Jahren nun prägt die ARD das Mediengeschehen in Deutschland, steht für unabhängigen Journalismus und regionale Vielfalt. Und dieses Jubiläum, das feiern wir ausgiebig in dieser Woche. Dafür verbinden sich die Kulturwellen der ARD über so eine Art Ringtausch miteinander. Jeder Sender beteiligt sich mit charakteristischen Rubriken von Literaturempfehlungen bis hin zu Kunstwerken aus der jeweiligen Region für die Vielfalt im ARD-Netzwerk. Heute hören Sie da eine Kolumne von NDR Kultur. Die heißt Nachgedacht. Es geht um die 20er Jahre, die wir gerade erleben. Eine Betrachtung von Alexander Soloch.
NDR Kultur. Nachgedacht. Jetzt sind die 20er Jahre auch schon wieder zur Hälfte vorbei. Wir hatten sie uns irgendwie glamouröser vorgestellt, oder? Lustiger, charmanter, freier. Zwar war schon an ihrem Beginn klar, dass sie ganz leicht wohl nicht werden würden. Immerhin waren ihnen die ja auch schon recht vermaledeiten 10er Jahre vorangegangen. Und dennoch, damals, vor 5 Jahren, fantasierte ich in dieser Kolumne den beglückenden Einfluss leichter und natürlicher Menschlichkeit herbei. Trunken, tanzend, träumend könnten wir durch die 20er Jahre gehen, hoffte ich Traumtänzer. Stattdessen schlichen wir zunehmend ermattet durch diese 5 Jahre. Die Lust am Tanz wurde uns genommen von der Pandemie, immer neuen Kriegen und dem weltweiten Aufschwung menschenfeindlicher, revisionistischer Politik. Ihre Exponenten können mittlerweile sagen, was sie wollen. Je brunstdümmer, desto besser. Was ist etwa der Vorschlag der AfD zur Behebung des Fachkräftemangels? Deutsche Frauen sollen mehr Kinder kriegen. Und zack, 20% im Sack. Das müssen sich die Wählerinnen und Wähler dieser Partei schon nachsagen lassen, dass sie sich mit ihrem Verhalten nicht gerade nachhaltig um einen Nobelpreis bewerben. Aber auch die, die diesen Rechtsextremismus bekämpfen wollen oder es zumindest vorgeben, haben es bisher nicht zu nobelpreisverdächtigen Erfolgen geschafft. Nicht einmal ein Beschluss zur Prüfung der Verfassungswidrigkeit der AfD ist dem Bundestag gelungen. Wir müssen sie inhaltlich stellen, heißt es dazu immer beflissen. Wäre schön, wenn dieser anscheinend sehr verheißungsvolle Vorgang inhaltlicher Stellung vielleicht noch in den 20er Jahren so allmählich Fahrt aufnehme, damit die 30er Jahre nicht ganz düster werden. Was schon einmal geschehen ist, kann selbstverständlich wieder geschehen. Die weithin verbreitete Hoffnung, wir hätten aus der Geschichte gelernt, ist undurchdacht. Was denn bitte? Dass man Menschen nicht verfolgt, drangsaliert und ermordet, brauchte man nicht zu lernen. Das wusste man durchaus schon vor 1933. Man weiß es auch jetzt. Aber Wissen ist Machtlosigkeit. Das Gesetz der Geschichte sieht nicht pädagogischen Fortschritt vor, sondern Dynamik. Alles ist immer in Bewegung. Nichts ist sicher, auch nicht unsere freiheitliche Grundordnung, auch nicht unsere Demokratie. Sie wird nicht die letzte deutsche, besser europäische Staatsform sein. Die Geschichte kennt keine Endgültigkeit. Die Frage ist, kommt uns irgendwann etwas noch Besseres in den Sinn oder fallen wir zurück ins Elend der Vergangenheit? Im gegenwärtigen Kulturkampf steht der Wind günstig für die antiaufklärerischen Kräfte, die in ihrem unergründlichen Hass auf Frauen, Fremde und Fortschritt die Zeit zurückdrehen wollen. Für die, die es ablehnen, jedem Menschen die unverhandelbar gleiche Würde, die gleichen Rechte zuzusprechen. Auch das ist ein Gesetz der Geschichte, dass der Radikalismus nicht aufhört, sich immer weiter zu radikalisieren, bis das Unfassbare geschieht. Aber auch diese Welle kann brechen. Schon am Funkeln eines Sterns, am Lächeln an der Supermarktkasse, am Wuffeln eines schlafenden Hundes, an der Suche nach der schönsten Melodie der Welt, am Lachen eines Kindes, das keinen Hass kennt und keinen Hass beigebracht bekommt, und an der fröhlichen Antwort auf die Frage nach der Staatsangehörigkeit: Erdenbewohner. Jede und jeder kann Wellen brechen. Auf in die 20er Jahre Teil 2 mit leichter und natürlicher Menschlichkeit, trunken, tanzend, träumend.
Alexander Solloch war das hier von NDR Kultur vom Norddeutschen Rundfunk. Er hat nachgedacht in der Kolumne vom NDR Kultur über die 20er Jahre, die wir gerade so haben. Das haben Sie bei uns gerade gehört im Rahmen des Jubiläums 75 Jahre ARD. Da verbinden sich die Kulturwellen der ARD nämlich über diesen Ringtausch miteinander. Und so kommt es, dass Sie hier NDR Kultur hören. Jetzt wieder Radio 3 vom RBB, 8.24 Uhr.
A handwritten letter falling to the ground. The surly morning dew was all around. It came from the western island so rare. I read it gently. Thank you.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt.
Der Wissende weiß, dass er glauben muss.
Kultur kompakt.
Um genau 8.30 Uhr mit Anne Spohr wieder. Jetzt schauen wir nach Goslar. Da gibt es einen Musikpreis der Stadt Goslar. Und der heißt Paul-Linke-Ring, zumindest bis jetzt. Und jetzt wird er umbenannt.
Künftig soll der Preis der Goldene Ton heißen. Das hat die Stadt Goslar mitgeteilt. Der Grund? NS-Verstrickungen des Namensgebers, des Operettenkomponisten Paul Linke. Im vergangenen Jahr waren diese Verstrickungen von einem Symposium geprüft worden. Außerdem gab die Stadt eine Fachexpertise in Auftrag. Die hat Linkes Haltung in der NS-Zeit untersucht. Demnach war Linke seit 1933 im Vorstand der von SS-Propagandaminister Goebbels gegründeten Kameradschaft der deutschen Künstler. Im selben Jahr hat Linke den Marsch Unsere braunen Jungs komponiert und der gehörte dann zum Repertoire der sogenannten NS-Leibstandarte von Adolf Hitler. Es folgten weitere Kompositionen mit ähnlichen Titeln. Der Musikpreis Goslar geht an Künstlerinnen und Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik verdient gemacht haben. Also mit dem Preis, mit der jetzt der Goldene Ton heißt. Der Preis ist undotiert, aber dieses Jahr wird damit Sven Regner ausgezeichnet.
Und jetzt geht's um einen anderen hier, der auch schon das eine Mal oder das andere ausgezeichnet worden ist, wenn auch nicht mit dem goldenen Ton. Ich spreche von dem hier. Unverwechselbar natürlich Bruce Springsteen, der ist 75, das ist eine echte Rocklegende, das kannst du da mal sagen. Und er hat mehr als 20 Alben veröffentlicht und das ist noch nicht alles. Jetzt will er noch mehr Songs rausbringen.
Und ganz schön viele auf einmal, 83 weitere Songs sollen jetzt kommen, eine ganze Menge. Die finden sich auf 7 bisher unveröffentlichten Alben und diese Alben sollen Ende Juni unter dem Titel Track 2 The Lost Albums erscheinen. 74 von diesen Songs sind laut Plattenfirma Sony Music noch nie offiziell erschienen. Die Aufnahmen sind zwischen den Jahren 1983 bis 2018 entstanden, also in ganz verschiedenen Schaffens- und Seinsperioden von Bruce Springsteen. Ursprünglich waren die 7 Alben als vollständige Konzeptalben konzipiert worden. Manche davor waren auch kurz vor der Abmischung, wurden dann aber doch nie richtig rausgehauen. Als Vorgeschmack hat Bruce Springsteen gestern schon einen Song veröffentlicht. Rain in the River heißt der, den kann man auf YouTube hören. Fast 50.000 Aufrufe hat er inzwischen. Ich habe da auch mal reingehört und wir hören da jetzt auch mal rein. Klingt irgendwie, als wäre der schon draußen, gewesen.
Klingt irgendwie doch sehr nach Bruce Springsteen. Ich finde das so irre. Ich bin 75, wollte noch was hören? Ich habe hier noch 83 Songs, die sind auch alle schon fertig. Könnt ihr haben.
Ja.
Na, mal gucken, was da so alles kommt. Das ist ja echt ziemlich aufregend, nicht nur für Bruce Springsteen.
Jetzt stell dir mal vor, die ganzen anderen großen Musiker haben auch noch so 100 absolut großartige Songs in ihrer Schublade.
Ja,
ey, das wird toll.
Und dann möchte ich noch das Cello-Konzert von Mozart. Vielleicht ist das auch noch irgendwo in der Schublade vergraben.
Oh ja.
Wir können da jetzt noch ganz schön lange weiterspinnen. Wir bleiben aber auch bei der Musik mit deinem Tipp. Der Saxophonist Tobias Meinhardt ist ein Deutscher, aber der ist eine ganz prägende Persönlichkeit in New York, in der Jazzszene dort. Der lebt nämlich schon seit 15 Jahren dort, tritt regelmäßig auf in den Clubs da. Und morgen ist er aber in Berlin zu Gast mit seinem neuen Projekt Berlin People.
Wir haben mit Tobias Meinhardt gesprochen, kurz vor seinem Abflug in New York. Als Kenner der New Yorker Jazzszene stellt er nach der Wiederwahl von Trump eine ganz große Betroffenheit unter den Künstlerinnen und Künstlern fest. Noch herrsche das Gefühl der Ohnmacht vor, er selbst aber gibt sich optimistisch, denn er sagt, und da hat er wahrscheinlich recht, in schwierigen Zeiten sei immer gute Musik gemacht worden. Positiv hält er fest, dass Musikerinnen und Musiker jetzt noch mehr zusammenkommen, näher zusammenrücken und sich austauschen. Von Konzertboykotten, wie das zum Beispiel der Geiger Christian Tetzlaff gemacht hat, davon hält Tobias Meinhardt nichts. Er sagt, wenn man gemeinsam Kunst erlebe, sei das eine ganz besondere Art der Verbundenheit.
Ich habe jetzt gerade die Gelegenheit gehabt, für fast 2 Wochen Konzerte in ganz USA zu spielen, im Mittleren Westen, und habe dabei immer wirklich tolle, offene, warmherzige Menschen kennengelernt, die genauso betroffen sind wie wir und die wahnsinnig dankbar waren, dass wir gekommen sind und Musik gespielt haben. Und dort war es wirklich so, in Minneapolis oder Madison oder kleinen Stadt, thank you so much for coming and playing this music. Danke, dass ihr gekommen seid und diese Musik gespielt habt.
Tobias Meinhardt spielt morgen Abend in Berlin um 21 Uhr im Zigzag Jazz Club in der Hauptstraße in Friedenau. Da stellt er sein neues Projekt Berlin People vor. Sein neues Album, das demnächst erscheint, wird Sonic River heißen. Das Gespräch, das unsere Kollegin Susanne Papavassiliou gestern mit Tobias Meinhardt geführt hat, das finden Sie auf unserer Website jederzeit zum Nachhören auf radio3.de.
Danke auch für diesen Tipp, Anne Spur.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Sie kann Kurt Weill, sie kann Judy Garland und Edith Piaf. Großes Haus und kleine Bühne. Berlins große Stimme. Katharine Mehrling. Die Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin kommt nun zu uns in den Guten Salon. Den Salon von Petra Gute in Studio 14 der RBB Dachlounge. Dort befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Gesprächsstoff gibt es mit Katharine Mehrling reichlich. Über das neue Album in Berlin oder auch den Liederabend Lonely House an der Komischen Oper. Der Gute Salon mit Katharine Mehrling am Mittwoch, 19 Uhr. Einfach anmelden auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Taking the time to tell you.
Too Hot heißt dieser Song hier. Robin Bennett war das auf Radio 3 um 8.40 Uhr am Freitagmorgen. Neue Männer braucht das Land. Das war meine Parole der Frauenbewegung nach dem Hit von Ina Deta von 1982. Ja, das ist eine ganze Weile her. Wenn man die Gegenwartsliteratur zum Maßstab nimmt, dann gilt für die emanzipierten Frauen von heute, Männer brauchen wir überhaupt nicht mehr. Ein aktuelles Beispiel aus diesem Spektrum hat unser Literaturkritiker Jörg Margenau heute dabei. Die Zeit der Fliegen. Das ist der neue Roman von der argentinischen Autorin Claudia Pinheiro. Kann man da schon von einem Trend sprechen, Jörg? Romane ohne Männer?
Also das ist zumindest sehr auffällig. In letzter Zeit begegnet mir das andauernd. Die Leipziger Buchpreisgewinnerin Christine Bilgau zum Beispiel mit dem Roman Halbinsel. Da geht es um eine Mutter-Tochter-Beziehung, die sich auf eine Nordseeinsel zurückziehen und da ein paar Wochen verbringen. Oder Nina Bussmann mit 3 Wochen im August. Zwei Frauen, die mit Tochter und Freundin der Tochter an die Atlantikküste reisen unter Abwesenheit des Ehemannes, der vielleicht nachkommt, aber eigentlich keine Rolle spielt. Oder demnächst erscheint der erste Roman von Katja Kuhlmann mit dem Titel Stars, auch um eine alleinstehende Frau. Und Katja Kuhlmann hat ja auch vor 2 Jahren den Essay-Sachbuchband Die singuläre Frau publiziert, wo es genau um dieses Alleinstehungsmerkmal, kann man sagen, geht. Frauen, die eben sich so definieren, dass sie ohne Männer leben und die auch nicht mehr brauchen und gar nicht mehr drüber reden. Und Claudia Pinheiro beweist, dass das nicht nur ein deutscher, sondern ein internationaler Trend ist, den man durchaus mal untersuchen könnte.
Ganz offensichtlich auch in Argentinien angekommen. Was sind denn das für Frauen, von denen sie erzählt?
Das Interessante ist, dass da überhaupt keine Heroisierung stattfindet. Das sind keine starken, überhöhten, vorbildhaften Frauen, sondern eher fragwürdige, beschädigte Figuren. Ich würde sagen, das ist auch vielleicht eine neue Form von Feminismus, so eine Realitätsart auf die Wirklichkeit zu blicken. Und aber eben Frauen in all ihren Schwierigkeiten und ihrem Dasein zu beschreiben. Im Mittelpunkt stehen bei ihr 2 Frauen, die sich im Gefängnis kennengelernt haben. Die eine, Ines, die kennt man schon aus Pinheiros Debütroman Tuya, der auf Deutsch ganz Die Deine hieß, 2009 erschienen. Und da hat sie die Geliebte ihres Ehemannes umgebracht. Und jetzt ist sie 15 Jahre später aus der Haft entlassen, hat im Gefängnis eine andere Frau kennengelernt, die heißt die Manka, ist einhändig, weil eine Hand, ein Arm gelähmt ist durch einen durchtrennten Nerv. Die ist also auch irgendwie ein bisschen beschädigt. Und die beiden tun sich dann zusammen. Die kommen also aus dem Knast raus und in eine veränderte Gesellschaft nach 15 Jahren, in der sie sich neu zurechtfinden müssen. Und sie gründen ein Unternehmen. Ines ist zuständig für Insektenvernichtung und besucht dann also verschiedene Leute, um dort im Haus Insektenbefall zu beseitigen. Und die Manka ist Privatdetektivin. Das ist also ein Unternehmen für Insektentötung und eine Detektei zugleich. Und so schauen die auf ihre beiden unterschiedlichen Weisen in die argentinische Stadt, in die Gesellschaft von Buenos Aires.
Wie passt denn das zusammen? Was erleben die da?
Das sind dann natürlich ganz unterschiedliche Einblicke in die Gesellschaft, vor allem aber doch so die reicheren Leute, die eine Insektenvernichterin bestellen. Da ist im Zentrum eine sehr merkwürdige Frau, die heißt Susanna Bonar, eine TV-Produzentin, eine Alkoholikerin. Und die bittet diese Ines, ihr doch Gift zu besorgen, weil sie auch jemanden umbringen will. Und Ines ist natürlich als eine aus dem Gefängnis Entlassene da in einer prekären Situation und fragt sich, ob sie das denn jetzt tun soll oder nicht. Für sehr, sehr viel Geld. Geld, das sie braucht, weil ihre Gefährtin an Brustkrebs leidet und dringend eine Operation braucht, die wiederum offenbar in Argentinien für Kassenpatienten nicht möglich ist. Man muss da einfach selber für bezahlen. Das ist so ein mafiöses System. Und deshalb brauchen die sehr viel Geld und lassen sich womöglich auf diese Geschichte ein. Und es ist dann sehr verzwickt. Und auch die eigene Familie kommt da ins Spiel. Und wie so ein umgekehrter Kriminalroman eigentlich. Die Leiche ist nicht am Anfang, sondern sie droht gewissermaßen im Hintergrund. Und die beiden Frauen wollen rauskriegen, was da eigentlich die Geschichte ist und worum geht es. Und können wir uns darauf einlassen oder nicht? Und das ist hochgradig spannend.
Das klingt aber so ein bisschen, als wäre es nicht ganz gerade aufgebaut. Wie beschreibt sie das? Wie baut sie die Geschichte auf? Wie erzeugt sie Spannung?
Sie erzählt erstens in wechselnden Perspektiven, mal autorial, mal in Ich-Form, dann ist Ines die Erzählerin. Bei Ines geht es immer auch um Fliegen. Das Buch heißt ja auch so, die Zeit der Fliegen. Insekten sowieso, aber Fliegen sind die Insekten, die sie mag, die sie auch niemals töten würde. Sie selber hat so ein kleines Augenleiden, da scheint es immer so, als ob da eine Fliege vor ihrem Auge herum tanzen würde. Und die diese Insektenpassagen, da lernt man auch eine ganze Menge und die sind immer so eingebaut, dass dann wie so Cliffhanger dann die Spannung in der Luft hängen bleibt und man erstmal 5 Seiten über Fliegen lesen muss oder darf und dann geht's mit der Geschichte weiter. Und es gibt auch sehr interessant so eine Art griechischen Chor in diesem Buch, ein Frauenchor. Gemischte Frauenstimmen, die das Geschehen immer wieder kommentieren. Da wird auch immer Medea vorneweg zitiert, also mit direktem Bezug auch da ja auf eine Muttergeschichte. Und die streiten sich dann immer, die streiten sich darüber, was es heißt, Mutter zu sein, dass man das eigentlich überhaupt nicht mag und trotzdem sein muss. Oder sie streiten über geschlechtliche Identität und Geschlechtswechsel, auch das ist ein Thema in diesem Buch. Und auch immer aber mit so einer großen Vielstimmigkeit und am Ende heißt es dann immer, stimmen wir doch ab. Und dann geht's aber weiter in diesem Chor. Also das ist auch witzig und es zeigt vor allem, dass es da nicht um Festlegung von Positionen geht, sondern um das Ventilieren des Gehirns und um mögliche Denkansätze, die in diesen Chorstimmen immer sehr, sehr stark zur Geltung kommen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Du hast schon gesagt, Ines liebt Fliegen, aber was hat es letztlich mit dem Titel »Die Zeit der Fliegen« auf sich?
Das erfährt man dann gegen Ende auch in so einer Fliegenpassage, dass die Zeitauffassung der Fliegende ganz andere ist als die der Menschen, weil das Auge der Fliege 5-mal so viele Bilder pro Sekunde wahrnehmen kann als wir. Das heißt, die Zeit der Fliegen vergeht eigentlich im Vergleich zu uns sehr, sehr viel langsamer. Also in unserer Zeit gerechnet wären die wie in Zeitlupe. Und dieses Bild, die Zeit der Fliegen, das kommt dann am Ende in einem wunderbaren Schlussbild zur Geltung, als Ines und die Manka am Meer sitzen und einen Sonnenuntergang so ein bisschen kitschig betrachten und sich dann sagen, wenn wir die Zeit der Fliegen hätten, dann könnten wir dieses Schöne ja in der 5-fachen Ausdehnung 5-mal so lange erleben. Das wäre doch eigentlich toll. Und diese unterschiedlichen Zeitauffassungen als Wahrnehmungsmodelle, die liegen diesem Buch zugrunde. Das ist also, hat durchaus auch philosophische Aspekte. Es ist ein Buch über Frauen, über Frauenrollen und es ist ein spannender Kriminalroman außerdem. Also ich finde, das ist eine unbedingte Leseempfehlung oder fast schon ein Lesebefehl.
Ein Lesebefehl von Jörg Margenau. Ganz herzlichen Dank. Claudia Pinheiro, Die Zeit der Fliegen, aus dem Spanischen übersetzt von Silke Klemann, erschienen im Unionsverlag, 344 Seiten, 24 Euro.
The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasure dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide when all the world is warm and tired. You cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well, he makes you up real fun. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I just write some love to you.
ist vielleicht nicht so ganz leicht herauszuhören, aber da steht tatsächlich ein David Bowie drin, Letter to Hermione. Bilal war das mit dem Robert Glasper Experiment. 8.53 Uhr wird's.
Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Und so eine Spezialität zum Entdecken habe ich jetzt hier für Sie. Das ist hier ein 2021 gegründetes französisches Ensemble. Das nennt sich Krakenkonsort. Ich weiß nicht, was die Krake darin macht, da recherchiere ich noch. Die adaptieren jedenfalls schottische und irische Traditionals. Auch auf diesem Debütalbum von vor 2 Jahren, Over the Moor heißt das. Stilistisch ist das so eine Mischung aus historischer Aufführungspraxis und Funkmusik.
Thank you. water in the morning. Forget about coffee. Forget about falling leaves or the smell of shampoo. It's the smell of my printer in the morning that really makes my day. In the office space, in the orderly world, where paper is placed in two trays, it's the smell of my printer in the morning. It's my call of duty. It's the boss of my work. It's your scent of bacon. It's your gas station. I love the smell of my printer in the morning.
Wassily Kandinsky. Seine Malerei schockierte, so neu war sie. Nur Linien und Flächen, Formen und Farben, frei im Leinwandraum. Abstraktion statt Abbild. Geometrisches als Spiegel der modernen Welt. Das 20. Jahrhundert startete mit komplett neuen Technologien und Raumzeittheorien. Sie regten Kandinsky an zum Quantensprung. Kosmos Kandinsky. Das Museum Barberini widmet sich dem Vorreiter der abstrakten Kunst und berühmten Malerinnen und Malern, die ihm folgten. Abstrakte Kunst in all ihren Spielarten. 125 Werke aus 6 Jahrzehnten. Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert. Im Museum Barberini. Radio 3. Wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert von der deutschen Politik mehr Mut im Umgang mit den Zollankündigungen von US-Präsident Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im RBB24-Inforadio. Um Deutschland zu stärken, müsse die künftige Bundesregierung mehr in das Land investieren. Nötig sei ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel. Fratscher kritisierte in diesem Zusammenhang die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Nötig seien eine Steuerreform und eine Reform der Sozialsysteme. In den Verhandlungen spiele das bislang offenbar keine Rolle, so der Wirtschaftsexperte. US-Präsident Trump zeigt sich nach seiner Zollankündigung inzwischen wieder offen für Verhandlungen. Es komme darauf an, ob die betroffenen Länder so wörtlich etwas Gutes anbieten, sagte Trump. Der US-Präsident hatte erhebliche Einfuhrabgaben für Handelspartner weltweit verkündet. Auf Waren aus der EU werden 20% aufgeschlagen. Die Entscheidung hatte Trump zunächst als nicht verhandelbar bezeichnet. Die Welthandelsorganisation WTO und der Internationale Währungsfonds warnten vor einem Handelskrieg, der das Wirtschaftswachstum in vielen Regionen der Welt bedrohe. An der New Yorker Börse sank der Leitindex Dow Jones bis zum Handelsschluss um knapp 4%. Der SPD-Politiker Carsten Schneider will sich als Ostbeauftragter der Bundesregierung zurückziehen. Ob es wirklich einen Nachfolger für ihn geben wird, ist unklar. Im Wahlprogramm von CDU und CSU steht, dass die Zahl der Regierungsbeauftragten deutlich gesenkt werden soll. Aus dem Hauptstadtstudio Dietrich Karl Meurer.
Die nächste Bundesregierung müsse entscheiden, ob die Position weiter besteht und wer sie übernimmt. Bis dahin will er die Aufgaben geschäftsführend weiterführen. Er mache das auch sehr gern. Das sagte Schneider in Berlin bei einer Pressekonferenz am Rande des Treffens der Regierungschefinnen und Regierungschefs der ostdeutschen Länder. Schneider betonte, dass sein gutes Verhältnis zu Kanzler Olaf Scholz viele Entscheidungen erleichtert habe. Der 49-jährige Erfurter hat das Amt seit 2021 inne. Er ist seit 1998 Bundestagsabgeordneter.